ist auch krass zu sehen, 2,5 Milliarden kennen eigentlich die Geschichte von Jesus und das Evangelium nicht so wirklich. Oder haben keine Möglichkeit dazu. Und Jesus sagt, diese 6 Milliarden, ich kann jeden einzelnen Menschen in einer dieser 4 Kategorien einteilen. Und das, wo er in einem Gleichnis drüber spricht, und vielleicht kannst du die nächste Slide machen, das Gleichnis der 4 Böden oder das Gleichnis des Sämanns. Und er teilt alle dieser 6 Milliarden Menschen darin ein. Und nicht nur, das ist nicht nur irgendein Gleichnis, sondern er sagt darin in Markus, kannst du noch eins weiter? Ah ja, danke. In Markus 4,13, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Wenn wir dieses Gleichnis nicht verstehen, wie sollen wir dann den Rest davon verstehen? Das ist, was Jesus über dieses Gleichnis der 4 Böden oder vom Sämann sagt. Also es ist für ihn was Essentielles, um zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Und er teilt diese Menschen in 4 Kategorien ein. Ich finde es so spannend, dass Jesus auch in Gleichnissen redet. Ne? Ich stelle mir das auch so ein bisschen vor wie ein Vater, der mit seinem Kind Hausaufgaben macht. Das ist eigentlich so ein voll guter Vergleich für mich. Ne? Weil man kennt es, also ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das so vor, man hockt dann da Freitagabend, Mathe, Aufgaben machen 3 Stunden lang und irgendwann hat man einfach auch keinen Bock mehr, das Kind das dem zu erklären. Man will dem einfach direkt die Lösung sagen. Ne? Man sagt dann hier, 3 mal 4, 12, komm, jetzt schreist halt hin. Du lernst es später. Aber das ist natürlich der Ausnahmefall, weil man weiß, das bringt dem Kind ja gar nichts. Ne? In dem Moment hat es zwar die Lösung, aber es versteht gar nicht den tieferen Sinn dahinter. Es versteht gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Also nicht sofort den blanken Lösungsweg zu geben. Normalerweise als Eltern sagen wir, wir hocken uns mit hin und wir geben vielleicht mal einen Tipp oder wir geben vielleicht mal eine Hilfestellung, wie wir zu dem Ziel der Lösung kommen, aber wir geben es ihm nicht sofort, weil wir wissen, das Kind sollte selber lernen und wir finden es auch toll, dem Kind zuzuschauen, wie es selber lernt, was der tiefere Sinn dahinter ist. Und so spricht Jesus auch in Gleichnissen zu uns, damit die Menschen sehen, aber doch nicht sehen. Die Menschen, wo wirklich interessiert sind, wo wirklich den tieferen Sinn verstehen wollen, die werden die Lösung bekommen. Aber Jesus gibt nicht die blanke Lösung. Er will sehen oder wie ein liebender Vater schaut zu, dass die Menschen im Prozess lernen können, was steckt eigentlich dahinter, hinter dem, was er sagt. Genau, aber zurückzukommen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Wir können mal in die nächste Slide schauen, was in diesem Gleichnis steht. Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also hier betont er nochmal, wie wichtig das eigentlich ihm ist, dieses Gleichnis. Und die Jünger damals, also er hat es zu der Volksmenge gesagt, und die Jünger haben es nicht verstanden, was damals war. Und die Jünger haben gefragt, okay, Jesus, erklärt es doch uns, was dieses Gleichnis bedeutet. Wir verstehen das nicht. Und Jesus hat gesagt, diesen Jüngern erklärt er es. Und dieses Gleichnis hat uns auch sehr bewegt. Man kann da auf die nächste Slide gehen, was er damit überhaupt meint. Und du kannst noch eins klicken. Er beginnt damit zu sagen und das zu erklären und er sagt, der Sämann sät das Wort. In Matthäus 13 ist das Gleichnis auch normal und er sagt auch das Wort vom Reich Gottes. Ne? Und wir hören das so oft in der Bibel, Reich Gottes. Also Evangelium, verstehen wir, Jesus ist für uns gestorben. Aber was, Jesus erwähnt so oft Reich Gottes. Warum erwähnt er das? Ich glaube, das hat einen Sinn dahinter. Vor allem, weil wir sehen, ein Königreich verhält sich ganz anders. Ne? Wir wissen die Geschichte, Jesus ist für uns gestorben. Gott ist der König, er hat der Schöpfer der Welt, er hat das, alles erschaffen. Und dieses Königreich ist bei Gott. Aber wir sind unperfekt, wir wissen, Gott ist perfekt. Und die Eigenschaft von Perfektheit ist, es kann nicht mit Unperfektheit zusammenleben, weil sonst ist Perfektheit nicht mehr Perfektheit. Ne? Es ist was, wo nicht vereinbar ist. Und Gott sieht es und Gott schickt Jesus. Und Jesus ist bereit, für die Schuld zu sterben, die wir in unserem Leben haben. Für die Unperfektheit, damit wir perfekt werden. So, das Evangelium. Aber darüber hinaus sagt Jesus, das Reich Gottes ist mit ihm nahegekommen. Wenn wir Jesus akzeptieren, wenn wir das, was er für uns getan hat, akzeptieren, dann kommt das Reich Gottes nahe. Aber die Eigenschaft eines Königreichs ist nicht nur zu erkennen, okay, da gibt es einen König, sondern wenn ich in diesem Königreich leben will, dann lebe ich auch unter seiner Herrschaft. So, ich bin bereit, mich zu unterstellen diesem König. Und wir wissen, früher entweder in einem Königreich im klassischen Sinne, entweder bin ich bereit, diesen König zu akzeptieren und nicht nur anzuerkennen, den gibt's, und bereit, mich unter seine Herrschaft zu stellen, oder ich rebelliere dagegen. Und ich glaube, deswegen erwähnt es hier auch so deutlich, es ist nicht nur anzuerkennen, Jesus war ein guter Lehrer, Jesus ist für uns gestorben, sondern auch zu sagen, stelle ich mich unter seine Herrschaft? Bin ich bereit zu sagen, die Dinge, wo Jesus uns gelehrt hat, die will ich auch tun? Ich will auch ihm nachfolgen und zu sehen, wie er mein Leben verändert. So. Oder lebe ich in Rebellion dazu? Also das, was Jesus sagt, wenn er sagt, das Wort wird gesät. Ne? Er war es damals, aber im Endeffekt heutzutage sind auch wir das Christen, wo das Wort vielleicht da weitergeben. Und er spricht, der erste Weg, wo wir sehen, der steinige Boden oder hier der Weg, die am Weg sind, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Das ist die erste Kategorie Mensch. Und ehrlich gesagt, stelle ich mir auch viele Fragen darüber. Weil ich frage mich, warum sind Menschen heutzutage so abgewandt von Jesus? Warum sind Menschen so abgewandt von Gott? Eigentlich ist es so eine tolle Botschaft, aber ihr kennt es vielleicht selber, ihr redet mit Leuten über Jesus oder erzählt von eurem Glauben und ist sofort eine Blockade da. Also ist sofort wie, ich will davon gar nichts wissen. Erzähl mir nichts hier, ich weiß, was die Wahrheit ist und ich brauche das nicht. Oder ich brauche das nicht, das ist auch, was man oft hört. Und Jesus, ich finde es so spannend, dass Jesus selbst das einteilt, dass es diese Menschen gibt. Die Bibel bestätigt, so sind viele Menschen. Und der Satan oder der Teufel kommt oft und nimmt dieses Wort weg. Wo ich mich auch frage, warum ist es so? Aber im Endeffekt gibt es viele Menschen, die sich davor verschließen. Ne? Und obwohl es auch so traurig ist, das sind die Menschen, die auch Gott einteilt, wo er weiß, okay, das sind Menschen, wo verschlossen sind. Da habe ich keinen fruchtbaren Boden, da kann nichts wachsen, egal wie viel Wort ich streue, so wird es sein. Und der zweite Boden, vielleicht kann man einen zweiten machen, geht um den steinigen Boden. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort hören und wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie zugleich Anstoß. Ich habe mal nachgeschaut, die Länder, die die meisten Christen haben auf der Welt. Und Deutschland ist Platz 60 mit 40 Millionen Christen. So auf dem Papier, klar, im Endeffekt weiß man jetzt auch nicht, wie viele das aktiv leben. Aber was mich richtig schockiert hat, war, auf Platz 8 dieser Rangliste ist China mit 72 Millionen Christen. So, also natürlich, das sind viel, viel mehr Menschen wie in Deutschland. Aber man weiß auch, das ist ein Land, wo aktiv Verfolgung von Christen gelebt wird. So, ich kann nicht offen auf die Straße gehen oder uns hier so offen treffen und sagen, wir machen Gottesdienst. Und trotzdem gibt es 72 Millionen Menschen, die sagen, sie sind Christen, sie bekennen sich zu Jesus. Und da weiß man, dass für die keinen sozialen Vorteil hat oder entspannt sonntags in die Kirche gehen ist. Sondern es ist ein wirkliches Commitment. Es sind Menschen, wo ich glaube, wo ganz tiefe Wurzeln eigentlich da sind. Und ich frage mich dann, wenn ich schaue, okay, 40 Millionen Christen sind wir in Deutschland, wie viele davon, wenn wir das lesen, später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, nehmen sogleich Anstoß? Na, wie viel sind davon später noch übrig? Aber nicht nur, wenn Verfolgung ist, sondern ich glaube, in unserem Leben, jeder von uns kennt es, erlebt irgendwann Bedrängnis um des Glaubenswillens, würde ich mal nennen. Also oft, wenn man Lebensabschnitte neu beginnt, wie Uni oder Gespräche dann mit Leuten, mit denen wir vielleicht oft gar nichts zu tun haben oder aus einer ganz anderen Situation kommen, oder der Alltag einfach sehr öde ist, oder vielleicht auch schwierige Fragen wie die Theodizee-Frage. Ne? Das sind so Fragen, wo man keine Antwort hat. Warum lässt Gott Leid zu? Und wir haben oft, sag ich mal, sehr schwierige Phasen in unserem Glauben, wo wir uns fragen, okay, ist das alles wahr? Und die Bibel beschreibt, ne, und das ist auch so, das kennen wir aus unserem Leben. Wir kennen viele Leute, die haben Jesus aufgenommen mit Freuden und die waren so mit Jesus unterwegs. Und über die Zeit leider sind die abgekommen vom Glauben. Und wir fragen uns manchmal so Freunde, wo wir auch kennen, krass, wie könnten sie so für Jesus brennen und dann ein paar Jahre später so von Jesus weg sein? Ne? Also natürlich gibt es viele Zweifel, wo wir auch in unserem Leben haben, aber die Frage ist, wo Paulus so oft spricht und erwähnt dieses Wort so oft in der Bibel, standhaftes Ausharren. Und Ausharren ist jetzt nicht so was Schönes, wo man sagt, oh, ich liege am Pool und entspann, sondern Ausharren ist ja was, wo man auch Disziplin hat zu sagen, ich sehe Dinge nicht, ich weiß jetzt nicht gerade, was die Antwort darauf ist, aber ich halte daran fest, weil ich weiß, Gott ist gut und er hat einen Plan, wo ich vielleicht gerade nicht sehe. Und Paulus sagt so oft, wir sollen standhaft ausharren, weil irgendwann werden wir die Frucht davon sehen, vielleicht in diesem Leben, vielleicht im nächsten Leben, aber Gott hat höhere Wege als unsere. Aber dieses Ausharren ist natürlich was Anstrengendes. So, es ist was, wo Disziplin erfordert, wo Glaube im Endeffekt erfordert, weil es zeigt nur, wenn man glaubt, so wie die Bibel beschreibt, Glaube an die Dinge, wo wir nicht sehen. Es ist nicht das, was im Existenten ist. Und ja, und das finden wir auch krass zu sehen, dass genau die Bibel das beschreibt. Hey, es gibt auch so viele Menschen, die nehmen das Wort auf, aber wenn Bedrängnis oder Verfolgung oder Konflikte entsteht, dann verdorrt diese Pflanze. Und dann gibt es den dritten Boden. Und das ist der Dornenboden. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Ich lese es nochmal. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Immer, also wo ich das gelesen habe oder wir in letzter Zeit, ich muss das selber auch schlucken. Weil ich mich da auch in gewisser Weise teilweise wiedererkenne. Ne? Also natürlich, ich würde auch sagen, wir sind mit Jesus unterwegs, wir sind Christen, wir haben Leben mit, unser Leben mit Jesus, machen Gemeindegründung. Aber so oft kommen genau diese Dinge in unser Leben und sie ersticken wie diese Pflanze, also es ist fruchtbarer Boden da, sie wächst, aber es ist eigentlich gar kein Platz da, weil so viele Dinge um uns rumschwirren in unserem Alltag, dass gar keine Zeit mehr für Jesus ist. Ne? Also es gibt tausend Dinge, ich lese mal ein paar vor. Termine, Karriere, Geld, Familie, Kinder, Verein, Fitness, Macht, Frauen, Männer, Aussehen. Das sind an sich alles keine schlechten Dinge, aber sie nehmen unserem Leben teilweise so viel Platz ein, dass gar kein Platz mehr ist in diesem Boden, damit Jesus wachsen kann. Ne? So, vielleicht was Klassisches, Termine. Ich glaube, für uns auch, ne? Wir sind beide berufstätig, wir haben noch viel nebenbei, machen ganz viel in der Gemeinde und man hat so viele Termine und so viele Dinge, wo kommen, aber oft drängt es auch diese Frucht, wo wir vielleicht für Gott haben, die wachsen kann, drängt die zurück, weil so viele Dinge in unserem Leben sind, wo wir uns kümmern müssen. Und ich finde es so spannend, dass Jesus auch hier bewusst vom Betrug des Reichtums spricht. Also er sagt nicht, dass das was ist, wo uns sofort zur Wahrheit führt, sondern eher uns betrügt. Ne, wo wir sehen, so, wenn wir danach nachstreben, reich zu werden, ist es was, wo im Endeffekt trügerisch ist. Also wo der Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist das, was die Bibel spricht. Und das trifft mich, ne? Und es sollte uns treffen, glaube ich, weil ne, man ist so leicht in unserem Alltag in Deutschland und ist ja auch gut vorzusorgen und mit unserem Geld richtig zu wirtschaften. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Jesus sagt, das ist das nicht, was ausschlaggebend ist. Das ist das, was im Endeffekt, wenn wir unser Leben darauf ausrichten, die Wurzel von Gott erstickt. Und ich selber frage mich da, okay, wie oft sind wir vielleicht auch in diesem Boden? Weil ich glaube, das ist der Boden, wo wahrscheinlich Deutschland am besten beschreibt. Ne? Wir haben viele Christen, die sagen, hey, auf dem Papier, ich glaube an Jesus, aber dann irgendwie in unserem Leben merken wir, oft kommt so viel da rein, dass wir dem gar keinen Platz mehr geben. Dass wir gar nicht mehr an dieser ersten Liebe, wo wir mit Gott haben, festhalten und sagen, hey Jesus, ganz ehrlich, das ist doch das, was im Leben zählt. Wo bin ich falsch abgebogen? Ne? Und ich glaube, jeder vor allem, wenn man dann mit Kindern, kann ich mir das noch viel mehr vorstellen. Ne? Das ist, 24/7 hat man irgendwas. Wo nehme ich mir die Zeit? Wo bin ich bereit zu sagen, nee, ich will, dass diese Frucht, diese Pflanze im Glauben mit Gott wachsen kann? Und dann gibt es den vierten Boden. Nee, der vierte. Nee. Noch eins. Alles gut. Und das ist der fruchtbare Boden. Und Jesus sagt, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 100-fältig. Was ich das Spannendste eigentlich daran finde, ist, er sagt, die das Wort hören und es nicht nur hören, sondern es aufnehmen und Frucht bringen. Es hat schon direkt diese Aktion darin, dass wir es auch aufnehmen, verinnerlichen. Und die beste, einer der besten Bibelstellen ist Johannes 1, 22 bis 25 dazu. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und ich stelle mir das vor, damals hatten die ja nicht so viele Spiegel. Ne? Wir heutzutage haben in jedem Laden, wo wir hingehen oder jedes Gebäude, sehen wir uns immer wieder. Aber es ist so ein, damals war es wahrscheinlich so, du bist in, hast in den Spiegel mal ja, einmal im Monat geschaut. Und wenn du mal zwei Wochen dich nicht gesehen hast, dann hast du wahrscheinlich schon ein bisschen vergessen, wie dein Bart inzwischen aussieht oder wie du gestaltet bist. Und das spricht Jesus davon, hey, nicht nur dieses Wort aufzunehmen oder nicht nur dieses Wort zu hören, sondern es auch aufzunehmen und Täter dieses Wortes zu sein. Und ganz ehrlich, ich sehe das und ich denke mir, okay, wo stehe ich in diesen Böden? Wo bin ich da drin? Und uns hat es sehr, sehr bewegt, auch zu sagen, okay, vielleicht ist die Gelegenheit zu sagen, wir nehmen auch nochmal ein Stück, wir kündigen unsere Jobs und gehen dann nach Sambia. Es wäre für uns auf jeden Fall viel, viel einfacher gewesen, hier zu bleiben in Deutschland, weil es uns hier gut geht. Wir haben gute Jobs, so, wir haben eine schöne Familie, wir haben eine tolle Gemeinde. Aber wir haben gemerkt, Gott ruft uns da irgendwie raus. Und das sage ich nicht irgendwie, um darzustellen, oh, wir sind jetzt die Tollen, die hier irgendwie gehen. Nee, ich glaube, um euch zu ermutigen, zu sagen, okay, vielleicht in eurem Leben gibt es auch Bereiche oder vielleicht euer Alltag, wo es so einnehmend ist, dass wir gar keine Zeit mehr haben für Gott. Und gar keine Zeit mehr haben, uns darauf zu fokussieren, was im Endeffekt vielleicht wirklich zählt. Und wenn man das liest, kann man auch sagen, okay, was bedeutet es jetzt, Frucht zu bringen? Ich glaube, ne, man hat jetzt viel gehört, okay, was müssen wir tun? Ich glaube, Jesus selber sagt über sich, wie Frucht in der Bibel dargestellt wird und wie wir Frucht bringen können. In Johannes 15,5, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können noch so viel versuchen, unser Leben umzukrempeln, wenn wir nicht in der Beziehung zu Jesus bleiben. Wir können noch so viel Entwicklungsarbeit in Sambia tun. Das ist alles schön und gut für die Menschen dort, dass es eine bessere Perspektive gibt. Aber wenn wir das ohne Jesus tun, ohne bereit sind, die Jüngerschaft weiterzugeben und von Jesus zu erzählen, dann können wir keine Frucht bringen. Dann ist es so, als wären wir ein Baum, der im Endeffekt nichts dabei rauskommt. Wo vielleicht in der Welt hier was zählt, natürlich, wenn man Reichtum und irgendwas hat, aber für die Ewigkeit, für den Part in unserem Leben, wo wir die meiste Zeit verbringen, da wird es wahrscheinlich nichts bringen. Aber was ist im Endeffekt die Frucht? Die Frucht des Geistes in Galater 5,22, ihr kennt es, ist Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und Jesus spricht noch in weiteren Stellen vor allem über das Doppelgebot der Liebe, Nächstenliebe. Und ein weiteres Gleichnis, wo uns am meisten bewegt hat, war das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Vor allem jetzt um die Armut. Ihr kennt es, ein Gesetzgelehrter fragt eigentlich Gott, wer ist mein Nächster? Also es ist eigentlich so wie, er sieht diese vier Böden und sagt, okay, was muss ich jetzt tun, um Frucht zu bringen? Wer ist mein Nächster? Wo kann ich Nächstenliebe geben? Und Jesus kommt mit dem Gleichnis, dass es kommt ein Räuber, der überfällt einen Mann an der Straße damals. Der Räuber lässt ihn halbtot liegen. Und dann kommt ein Priester vorbei. Und dieser Priester läuft einfach vorbei und wechselt die Straßenseite. Und dann kommt ein Levit vorbei, ein Tempelhelfer damals, und schaut sich's an und läuft auch vorbei und wechselt die Straßenseite. Und dann kommt der Samariter. Und wichtig zu wissen ist, die Samariter waren die Feinde der Juden damals. Ne? Und heutzutage auch militärisch, das waren die Feinde der Juden. Und dieser Samariter kommt hin und er verbindet die Wunden mit Öl und Wein. Er hob ihn auf das Tier, bringt ihn in die Herberge, pflegt ihn, gibt ihm 2 Silbergroschen und sagt noch, hey, am nächsten Tag, hey, wenn noch mehr ist zum Pflegen, ich bezahle das. Und Jesus sagt, so geh hin und tu das Gleiche. Und das ist das, was Nächstenliebe ist. Und wir haben uns auch das Gleichnis gesehen und gefragt, ey, boah, wo stehe ich in diesem Gleichnis? Wer bin ich? Weil ganz ehrlich, in Deutschland muss man sagen, natürlich gibt es die Situation auch so und Obdachlosigkeit ist natürlich ein Problem, aber man hat sie in unserem Alltag fast gar nicht mehr. Ne? Und wenn wir dort waren, wurden wir damit eigentlich komplett jeden Tag konfrontiert. Und wir haben uns gefragt, wo stehen wir da drin in diesem Gleichnis? Wer wollen wir sein? Und wir haben gemerkt, nee, tatsächlich, wir wollen jemand sein, wo Veränderung bringt für Menschen in Armut, wo nicht so viel vielleicht Segen bekommen haben oder in dem Sinne, sag ich mal, finanzieller oder Glück hatten, hier aufzuwachsen. Ne? Wir wollen da was weitergeben. Und das hat uns richtig, richtig bewegt. Ja. Im Endeffekt glaube ich, vielleicht kann man die letzte Slide noch zeigen, ist das für mich das beste Sinnbild, um zu zeigen, was will ich in meinem Leben machen? Oder die beste Frage, dieses Bild hinterfragt mich immer jedes Mal, was soll ich machen? Weil es zeigt im Endeffekt, was es eigentlich bedeutet, dieses Leben hier auf der Erde. Ne? Also, ist natürlich nicht maßstabsgetreu, weil die Ewigkeit ist ewig. Also man könnte da noch 10.000 Linien machen. Aber so oft eigentlich in meinem Leben frage ich mich, ey, also ich muss jetzt hier die Besorgung machen, damit ich hier das alles erledigt habe. So, dann muss ich die Kinder hier noch von der Schule abholen, damit wir hier rechtzeitig zum Geburtstag da sind. Aber ich will hier natürlich in dem Bereich Geld verdienen, damit ich hier im Rentner sein in Italien leben kann. Und dann hier will ich mir noch den letzten Porsche kaufen. So ist oft, wie wir unser Leben gestalten, das ist auch natürlich. Aber ganz ehrlich, wenn wir das betrachten im Vergleich zur Ewigkeit, ist es halt ein Witz. Weil wir merken, hey, das ist ein minimaler Teil, also rechnerisch natürlich null, im Vergleich zu dem, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Lass uns doch die Zeit, wo wir hier sind, nutzen für das, was hier wichtig ist in der Ewigkeit. Und das ist eigentlich das, was Jesus so oft sagt in der Bibel. Fokussiert euch nicht darauf, Leute, sorgt euch nicht darum. Die Vögel, die essen auch, die Blumen, die blühen auch. Jesus wird dafür sorgen. Klar, wir werden Bedrängnis haben in dieser Welt. Am Endeffekt sorgt euch darum, was in der Ewigkeit bedeutend ist. Und das hat für uns auch so krass ausgelöst, nochmal zu sagen, hey, ja, wir wollen jetzt diesen Schritt machen zu gehen. Und man kann hier so viel bewegen. Wir machen auch Gemeindegründungen. Man kann da so viel mit Jesus bewegen, weil die Menschen wirklich hungern nach einer Lösung in dieser Welt, obwohl sie es oft gar nicht wissen, glaube ich. Aber wir haben gesagt, hey, ja, lasst uns rausgehen. Lasst uns noch mal eine Zeit nehmen, wo wir sagen, wir wollen bewusst dienen, weil wir wissen, das ist das, was Ewigkeitswert hat. Und ja, uns nicht nur darauf zu fokussieren, was hier auf der Erde ist. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal vorkommen. Und ihr habt es jetzt gesehen mit den 4 Böden. Und die Frage ist einfach, glaube ich, an jeden von euch so, wo seht ihr euch? Und ich glaube, man kann auch ehrlich mit einem selber sein. Wo steht man gerade? Im Endeffekt, wir können es nur durch Jesus tun. Jesus versorgt uns, gibt uns die Kraft. Wir können es nicht aus uns selber tun. Aber vielleicht ist es ein Realitätscheck von Jesus, auch nochmal zu fragen, okay, wo bin ich vielleicht ein donniger oder steiniger Boden? Wo sehe ich in meiner Familie, wo es vielleicht donnigen oder steinigen Boden oder vielleicht sogar einen Weg gibt? Na, Jesus teilt es ein, aber ich glaube, Jesus will uns damit wachrütteln, auch vielleicht zu sagen, Leute, schaut, das ist der Boden, wo ihr gerade steht, aber ich bin da, um euch zu versorgen. Ich glaube, dass ihr fruchtigen Boden sein könnt und dass ihr Früchte bringen könnt, die über die Lebzeit hinausgehen. Und vielleicht könnt ihr das jetzt mitnehmen in die Zeit, wo wir noch Lobpreis machen, für euch auch. Vielleicht auch nochmal neu Entschluss zu fassen, okay, jetzt, ich will dir nachfolgen, ich will mit dir unterwegs sein. Und ich will vor allem für die Menschen um mich herum mir Zeit nehmen, mit dir Zeit zu verbringen, aber auch die Menschen um mich herum zu begeistern dafür, okay, wer ist Jesus? Wer ist diese Hoffnung? Ja, ich möchte noch beten zum Ende. Jesus, ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du der absolut gute König bist. Bei jedem König hier auf der Erde, Jesus, da hätten wir Zweifel dran und berechtigt auch Zweifel dran, ob wir dem folgen sollten oder allem gehorchen sollten. Aber wir wissen, Gott, dass du die Liebe selbst bist, die Güte selbst. Und deswegen danken wir dir, dass du unser König bist, dass du uns sogar deine Kinder, deine Söhne, deine Töchter nennst, dass wir so eng mit dir verbunden sein können. Ich danke dir, Jesus, und ja, ich danke dir für das Kreuz, was du da getan hast. Das ist ein unendliches Geschenk. Und Herr, ich bete, dass wir dieses Geschenk nicht leichtfertig nehmen, sondern dass wir verstehen, was dieses Geschenk bedeutet. Es ist ein Riesengeschenk und auch eine Riesenmöglichkeit. Uns darauf auszurichten, was wirklich zählt im Leben, was wirklich zählt in der Ewigkeit, wo wir irgendwann vielleicht eingehen würden. Gott, hilf dir uns, unseren Fokus auszurichten. Ich bete Gott, dass wir fruchtiger Boden sind, wo Frucht tragen kann, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Aber im Endeffekt, dass wir verbunden sind in dir mit dem, weil ohne dir können wir keine Frucht bringen. Ich bete für jeden auch hier im Raum, der vielleicht merkt, oh, da hat mich ein Boden besonders angesprochen. Oder ich sehe so einen Boden in meiner Familie, in meinen Freunden, in meinem Umkreis, meiner Arbeit. Jesus, und ich bete, dass du da wirken darfst in diesen Böden. Dass du wirken darfst in diesen Menschen oder auch bei uns selber. Und zu sagen, wie können wir auch Frucht bringen, Herr? Wie können wir zurückkommen zu dir, zu der Quelle, zum Weinstock, zu der Quelle von Guten, von der Quelle der Frucht? Amen.